Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung, vielen Dank an die Sponsoren der Veranstaltung, habe ich gelernt gestern. Ja, ich werde Ihnen heute hier vorstellen das Forschungsprogramm der wissenssoziologischen Diskursanalyse. Wenn Sie jetzt damit einschlägig schon vertraut sind, dann ist es vielleicht eine kleine Auffrischung oder Sie haben Gelegenheit, all die Sachen dazu zu fragen, die Sie da nicht verstehen, und ich verstehe vielleicht manches davon auch nicht. Aber vielleicht können wir das dann klären. Ich möchte versuchen, in dem Vortrag ein paar Grundelemente eigentlich dieses Forschungsprogramms vorzustellen. Zum einen, wo es herkommt und dann, wie es sozusagen theoretisch-konzeptionell aufgebaut ist, und ein paar Vorschläge, die ich gemacht habe, wie man damit methodisch arbeiten kann, das vorstellen. Das ist so im Grunde das Programm heute meines Vortrages. Mit einigen aus der Runde schon länger in der Diskussion und verfolge auch schon eine Weile diese Tagung Wissen und Sprache. Konnte bisher nicht teilnehmen, freue mich deswegen eigentlich besonders, dass das jetzt möglich ist. Wir hatten häufig parallele soziologische oder sozialwissenschaftliche Diskurstagungen im September, und ich habe dann immer wieder gehört von Kollegen die Klage, dass man das besser abstimmen sollte. Das ist ja vielleicht ein Schritt dazu. Die wissenssoziologische Diskursanalyse, das ist ein Forschungsprogramm. Ich kann das Buch, also wenn Sie wollen, ich lasse es hier mal auf dem Platz liegen. Erschienen 2005, war meine Habilitationsschrift, ist der Versuch im Grunde, eine soziologische Diskursperspektive zu entwickeln, vor dem Hintergrund unterschiedlicher soziologischer Traditionen, auch der Foucault'schen Tradition, zu sagen, was kann man da zusammenführen, wie kann daraus eigentlich entstehen, wie eine sozialwissenschaftliche Diskursperspektive als Forschungsprogramm heute, und wie kann man das verorten innerhalb der Soziologie. Denn in der Soziologie gibt es dazu eigentlich insgesamt relativ wenig. Entweder gab es sozusagen die Foucault-Rezeption oder es gibt ein paar politikwissenschaftliche Ansätze, aber die Soziologie hatte dazu eigentlich wenig gemacht. In diesem Buch sind da eher die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen entwickelt, und in einem kleinen Buch, was Einführung in die Diskursforschung heißt, gehe ich eher auf methodische Umsetzung auch ein. Ja, das ist so ein bisschen einander ergänzend angelegt gewesen. Entstanden ist diese Idee oder diese Ausarbeitung im Grunde aus einer Reflexion über meine Dissertation. Ich hatte wie einige andere Kollegen Mitte der 90er Jahre ein Thema der Diskursforschung aus einem Kontext der Analyse öffentlicher Debatten über Umweltprobleme. Der Hintergrund waren EU-Programme und DFG-geförderte Forschungen, in denen es um die Frage ging, warum eigentlich Deutschland so eine starke Umweltbewegung hat und die anderen europäischen Länder vergleichsweise wenig, wie sich das in der Öffentlichkeit, in den Medien spiegelt. Und das haben wir untersucht in Projekten, die den Titel hatten Ökologische Kommunikation in Deutschland oder in Europa. Und in diesem Zusammenhang ist meine empirische Arbeit über Müll entstanden. Das war sozusagen mein Einstieg in die Diskursforschung über Hausmülldebatten in Deutschland und Frankreich in den letzten 30 Jahren. Und das Forschungsprogramm Wissenssoziologische Diskursanalyse ist im Grunde eine Reflexion, eine nachträgliche Reflexion auf mein Vorgehen in dieser Arbeit, und ist daraus entwickelt worden. So viel vielleicht zum Hintergrund. Was mir wichtig ist bei dieser wissenssoziologischen Diskursanalyse, ist zunächst die Betonung, und da greife ich auf Foucault zurück, dass Diskurse Materiale tatsächlich Aussagepraxen sind und nicht sozusagen einfach nur eine Ideendebatte, die man im Grunde sehr im groben Schnitt verfolgen kann über Jahrhunderte, sondern die es wert sind, sozusagen konkret an Textmaterial und an anderen Daten zu verfolgen und zu analysieren. Die Soziologie, ich muss mich hier noch ein bisschen organisieren, die Soziologie ist insgesamt eigentlich eine Disziplin, die von Anbeginn an sich mit der Frage nach Wissen beschäftigt hat. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit der Soziologiegeschichte vertraut sind, aber Auguste Comte, der so als der Namensgeber gilt, hat eigentlich seine Soziologie betrachtet als eine Diagnose gesellschaftlicher Wissensentwicklung, Wissensverhältnis und Etappen von Wissensverhältnissen in der Menschheitsgeschichte hat er drei Etappen unterschieden. Und wenn Sie bei den anderen Gründervätern der Soziologie nachlesen, dann haben die alle, also Emil Durkheim oder auch Max Weber, sich in unterschiedlicher Frage mit Wissen beschäftigt. Die Soziologie ist sozusagen eine Disziplin, die von Anbeginn an der Frage nachgegangen ist, und das findet sich auch bei Karl Marx, der Frage nachgegangen ist, wie zwischen Mensch und Welt Bedeutungen vermitteln, wenn Sie so wollen. Und das wird unter dem Stichwort Wissen im Grunde thematisiert. Max Weber, der ja die auch in Heidelberg sozusagen hochgehaltene klassische Tradition vertritt der Soziologie, hat in seiner protestantischen Ethik letztlich Diskursforschung betrieben. Protestantische Ethik, wenn Ihnen das vertraut ist, ist eine Untersuchung über eine bestimmte religiöse, ein Weltverhältnis, ein religiöses Weltverhältnis, was er anhand von Texten rekonstruiert, Texten, Predigttexte beispielsweise, und daraus schließt auf die Dynamik für den abendländischen Kapitalismus. Deswegen könnte man sagen, dass die Soziologie gleich am Anfang eigentlich schon Diskursforschung gewesen ist, das aber dann sehr lange vergessen hat und wissenssoziologische Diskursanalyse versucht, das ein bisschen zu korrigieren. Wissenssoziologische Diskursanalyse ist ein Forschungsprogramm, was sich mit der Frage nach gesellschaftlichen Wissensverhältnissen oder gesellschaftlichen Wissenspolitiken beschäftigt. Wissensverhältnisse kann man vielleicht bezeichnen als komplexe soziohistorische Konstellation der Produktion, des Wandels, der Transformation von Wissen. Und Wissen begreife ich im Anschluss an eine spezifische wissenssoziologische Position, die in Deutschland von Peter Berger und Thomas Luckmann vertreten worden ist, als alles das, von dem Menschen, dem Menschen einen Realitätsstatus zuschreiben. Das heißt, Wissen ist nicht ein wissenschaftliches Wissen per se, Wissen ist auch ein Glaube, ein religiöses Deutungssystem ist eine Form von Wissen. Die Vorstellung von Freiheit, die wir haben, ist eine Form von Wissen. Wissen ist sozusagen ein Begriff, der hier sehr generalisiert verwendet wird. Nicht für etwas, was in engeren Definitionen immer als ein erfahrungsgesättigtes oder gesichertes Wissen begriffen wird. Wissen ist in dieser Tradition und in der Soziologie generell vielleicht der Begriff für das, was zwischen Menschen und Welt geschaltet ist. In der Soziologie gab es schon länger verschiedene Beschäftigungen mit dem Diskursbegriff, die sich aus unterschiedlichen Traditionen speisten. Eine Tradition ist der symbolische Interaktionismus, der aus den USA kommt. Auch dort eine klassische soziologische Perspektive ist bei Autoren wie George Herbert Mead, auf den ich noch mal kurz zu sprechen komme, und anderen, ist die Rede schon in den 20er Jahren von einem Diskursuniversum, so nennen sie das Universe of Discourse. Das ist im Grunde die Idee, dass soziale Kollektive einen gemeinsamen Deutungshorizont aufbauen, einen Welthorizont, innerhalb dessen sie agieren, und dass dieses Diskursuniversum im Grunde die Voraussetzung dafür ist, dass soziale Interaktionen stattfinden können. Dieses Diskursuniversum ist nicht stabil gedacht, sondern es ist permanent im Umbau, wenn Sie so wollen, wie ein Schiff auf hoher See, das umgebaut wird, ständig aus Teilen etwas Neues zusammengeflickt wird. Es gibt ständig neue Handlungsprobleme in Kollektiven und da wird neues Wissen produziert. Diese Perspektive des symbolischen Interaktionismus auf Diskurse ist seit den, ja, im Grunde schon in den 20er und 30er Jahren bezogen worden auf die Analyse von öffentlichen Debatten in Medien beispielsweise, auf Fragen zu Rassenproblematiken im damaligen Amerika, auf die Situation von Einwanderern, später auf die Definition sozialer Probleme in öffentlichen Arenen. Und das ist die Tradition, die dann später, die in Deutschland rezipiert worden ist, in der Forschung über soziale Bewegungen in der Soziologie in den 70er und 80er Jahren, und die letztlich auch dem Projekt zusammen zugrunde lag, vor dessen Hintergrund meine Arbeiten entstanden sind. Eine zweite Tradition die kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Die Discourse Analysis ist in der Soziologie randständig rezipiert worden. Discourse Analysis als eine über die Konversationsanalyse hinausgehende Analyse von Gesprächen und sozusagen Bedeutungskonstruktion in Gesprächen, die den Begriff Diskurs natürlich sehr stark besetzt. Das Problem hier aus einer soziologischen Perspektive, aus einer allgemeineren, ist vielleicht die starke Mikroorientierung bisher dieser Perspektive und sie interessiert sich eigentlich nicht für Wissensverhältnisse, sondern für Gesprächsorganisation und Bedeutungskonstruktion in Gesprächen. Diskursethik von Habermas hat in der Soziologie lange dafür gesorgt, dass man den Diskursbegriff, also man musste entweder Habermasianer sein oder Foucauldianer. Das heißt, wenn man im Habermas-Lager stand, dann hatte man einen Diskursbegriff, der normativ aufgeladen war und Diskurse begreift als eine besondere Argumentations- oder Diskussionspraxis, die bestimmten Grundlagen folgt, um die Herstellung von Konsens zu ermöglichen. Wenn man in der Foucault'schen Tradition gewesen ist, dann hatte man natürlich einen ganz anderen Diskursbegriff. Ich nehme an, den kennen Sie in der Archäologie des Wissens, beschreibt Foucault ja Diskurse als Praktiken oder definiert sie, welche die Gegenstände hervorbringen, von denen sie sprechen. Das ist so eine der Kernaussagen in der Archäologie des Wissens. Und die Soziologie, soweit ich das sehe, tat sich relativ schwer, mit dem Habermas'schen Begriff empirisch zu arbeiten. Das war einfach eine normative oder ist eine normative Folie. Die kann man benutzen, um bestimmte Argumentationsprozesse zu kritisieren. Dazu wird sie auch eingesetzt. Aber sie hat eigentlich keine Perspektive auf ein bisschen in Politikwissenschaften, aber keine in der Soziologie, keine weitere Perspektive auf Diskurse eröffnet. Bei Foucault selber ist rezipiert worden als ein philosophischer Rebell und weniger als ein Spätdürkheimianer, als den man ihn auch lesen kann. Das heißt eigentlich als jemand, der die Philosophie soziologisch wendet und Denksysteme und Dispositive und so weiter analysiert und im Grunde in Frankreich eine Bewegung macht, die auch Dürkheim schon 100 Jahre vor oder 60 Jahre vorher vollzogen hat, nämlich die philosophische Analyse durch empirische Wissensanalyse zu ersetzen. So könnte man Foucault auch lesen. Und Foucault hat nun in der Archäologie des Wissens seinen Diskursbegriff sehr abstrakt geprägt und, glaube ich, wie er selber auch sagte, nicht in allen Punkten zufriedenstellend. Was mich stärker interessiert hat, ist eigentlich, in Foucaults Arbeiten gibt es andere Akzentuierungen des Diskursbegriffs. Es ist nicht so, dass es sozusagen nur einen gibt, würde ich sagen, im Foucaultschen Werk. Die Archäologie des Wissens ist sicherlich sehr ausgearbeitet. Und wir haben gestern beim Abendessen darüber gesprochen, da qualifiziert er die Linguistik mal ab. Und das gilt dann 30 Jahre lang als ein Verdikt sozusagen, warum Linguistik nicht sinnvoll sei. Ähnlich ist es in der Soziologie gewesen, weil er über die Humanwissenschaften gesprochen hat und dann waren sozusagen Akteure diskreditiert, ja, oder Subjekte diskreditiert sehr lange. Das ist alles etwas im Umbruch oder verändert sich gegenwärtig. Bei Foucault gibt es zwei weitere Stellen mindestens, wo er auf Diskurse eingeht. Einmal in seiner Vorlesung am Collège de France über die Ordnung des Diskurses, wo er sehr stark versucht, Strukturierungsmechanismen von Diskursen zu beschreiben, Ausschließungsmechanismen, Kommentare, Zitationslinien, Tabus und Ähnliches oder auch die Verleihung von Sprechergraden. Und es gibt noch eine andere Stelle in einem Buch, das wenig rezipiert ist, in Pierre Rivière. Das ist eine Studie über einen spektakulären Mordfall Mitte des 19. Jahrhunderts in der Normandie, wo dieser Pierre Rivière seine Mutter, seine Schwester und seinen kleinen Bruder mit der Sense ermordet hat, sehr blutig. Und das Interessante daran ist, dass dieser Rivière einen Bericht über seine Tat geschrieben hat, eine Rechtfertigung über seine Tat geschrieben hat. Und was Foucault und seine Mitarbeiter analysieren oder eher kontrastieren, muss man sagen, sind die unterschiedlichen Gerichtsgutachten, die psychiatrischen Gutachten, die polizeilichen Gutachten, mit dieser Selbstaussage, dieses Revier, um dann zu sagen, da findet so etwas statt wie ein Deutungskampf zwischen unterschiedlichen Diskursen, wenn Sie so wollen. Und dieser Punkt ist für mich eigentlich so eine, oder dieser Moment ist so eine Stelle, die für mich oder nach meiner Interpretation es erlaubt, zu sagen, man kann an dieser Stelle im Grunde diese Tradition des symbolischen Interaktionismus verknüpfen mit der Foucault'schen Tradition, wenn Diskurse nämlich als Deutungskämpfe betrachtet werden und nicht als abstrakte Wissensformationen, die sich historisch herausbilden. Das kann man machen, wenn man wie Foucault in der Ordnung der Dinge die Abfolge von Wissenschaftsregimen oder Wissensregimen in einem großformatigen Zuschnitt beschreibt über Jahrhunderte hinweg, aber wenn man stärker in Mikrokämpfe über Deutungen geht, dann scheint mir diese Wendung eigentlich hilfreicher zu sein. Okay, so viel vielleicht zu den Vorläufern des Diskursbegriffs in der Soziologie, auch in der oder in verwandten und nahen Positionen. Die Situation Mitte der 90er Jahre, als ich meine Dissertation gemacht habe und einige andere Kollegen auch, war eigentlich die, dass es diese Foucault'sche Perspektive gab, die aber wenig methodische Empfehlungen gegeben hat und alle dabei waren zu basteln und zu erfinden und zu suchen, was können sie eigentlich methodisch machen. Der symbolische Interaktionismus hatte da auch nicht wesentlich mehr zu bieten, er hatte ein bisschen anderes Vokabular, aber und er hatte ein paar Vorschläge zur Rekonstruktion von Deutungsfiguren in Texten. Und daran haben sich die Kollegen und ich selber mich auch abgearbeitet und versucht, da etwas weiterführend zu entwickeln. Und ich habe dabei im Grunde präferiert, eine Einbettung, einen Anschluss der Diskursforschung an das, was in Deutschland die hermeneutische Wissenssoziologie heißt, eine bestimmte Tradition der Wissenssoziologie, die diese Berger-Luckmann-Tradition, ich nehme an, das ist sozusagen ein so breit rezipiertes Grundlagenbuch, das ist Ihnen soweit bekannt, diese Positionen praktisch weitergeführt hat und vor allem methodisch reflektiert hat, wie kann man textförmige Daten analysieren. So. Die wissenssoziologische Diskursanalyse ist ein Forschungsprogramm, keine Methode. Das ist immer wieder ein Problem, weil der Begriff Analyse sehr stark an ein Verfahren denken lässt und sie wird zum Teil in Methodeneinführungen auch als Methode deklariert, aber sie ist genauso wenig eine Methode, wie die Biografieforschung eine Methode ist, sondern die Biografieforschung kann unterschiedliche Methoden nutzen und auch die Diskursforschung, wissenssoziologische Diskursanalyse kann unterschiedliche methodische Strategien verfolgen. Das hängt davon ab, welche Fragestellungen Sie in einem konkreten Fall, an einem konkreten Gegenstandsbereich verfolgt. Ich möchte Ihnen ein paar Grundlagen vorstellen oder ein paar Argumente dafür vorstellen, warum mir diese Einbindung warum ich das wissenssoziologische Diskursanalyse genannt habe und nicht Foucault'sche Diskursanalyse oder etwas Ähnliches. Und diese Argumente sind für mich verbunden mit einer breiten Grundlegung von soziologischer Wissensanalyse, wie wir sie oder wie ich sie in dieser Berger-Luckmann-Tradition finde. Der erste Punkt ist eigentlich derjenige von Alfred Schütz entwickelt seit den 30er Jahren, nämlich die Frage, wie wird Sinn in unserem Bewusstsein konstituiert? Und bei Schütz ist die Annahme gewesen, dass wir unser Erleben, also alle Sinneseindrücke, die jetzt chaotisch auf uns einstürmen, Sie hören Schallwellen, Sie hören nicht Schallwellen, Sie nehmen Schallwellen wahr, Sie haben Licht, Sie sehen Farbtupfer und dieses Erleben wird durch einen Prozess, den er Typisierung nennt, in Erfahrung transformiert. Ja? Typisierung ist sozusagen die Identifikation oder die Zuweisung eines Schemas zu einem Erlebnisinhalt, wenn Sie so wollen. Und das ist das, was Schütz Sinnkonstitution im Bewusstsein nennt. Wenn ich zum Beispiel jemanden, den ich kenne, wie Andreas Liebert, der sich seit gestern auf heute natürlich verändert hat, aus verschiedenen Gründen, dennoch sozusagen mit diesem Typenschema wahrnehme, dann stelle ich Konstanz her zwischen einem Erleben in der Vergangenheit, in einem jetzigen Erleben, obwohl sich natürlich auf der Ebene des ganzen Organismus sehr viel verändert hat an Verfall und Neuaufbau. Die Details musst du dann sagen. Also bei Schütz ist das diese Idee der Sinnkonstitution im Bewusstsein. Und wichtig ist mir dabei, dass das sozusagen eine Grundlagenperspektive ist, die, und da gibt es eine längere Ausarbeitung dazu, eine Grundlagenperspektive, die sagt, wie funktioniert überhaupt Wissen? Denn diese Typenzuschreibung oder diese Typen, die nennt er Wissen. Also da kommt dieser Wissensbegriff her. Und das ist nun nicht eine Erfindung meines Bewusstseins. Das ist gewissermaßen das Missverständnis, was oft da vorherrscht, wenn es heißt Sinnkonstitution im Bewusstsein. Damit ist gemeint, dass unsere einzelnen Bewusstseine diesen Sinn aufbauen, aber sie greifen auf Typen, auf Schemata zurück, die sie aus dem beziehen, was Schütz den gesellschaftlichen Wissensvorrat nennt. Und der gesellschaftliche oder kollektive Wissensvorrat, das ist im Grunde der Vorrat an Typisierung einer Sprachgemeinschaft, eines Diskursuniversums, in das sie hineinsozialisiert sind, sei es jetzt im Rahmen von Spezialdisziplinen wie der Linguistik, sei es im Rahmen der Soziologie oder sei es ganz basal sozusagen auf der Ebene einer Enkulturation, wenn sie gewissermaßen Grundfertigkeiten lernen und Grundaufbauten der Welt lernen und unterscheiden zwischen belebten und nicht belebten Objekten beispielsweise und so weiter. Diese Typisierungsprozesse stammen gewissermaßen aus kollektiven Wissensvorräten und sie sind dann in den einzelnen Bewusstseinen in einer nicht kontrolliert, reflexiv, immer zugänglichen Weise gespeichert. Wie das genau ist, vielleicht kannst du das die Neurobiologie mal sagen irgendwann, aber so kann man nicht, glaube ich, davon ausgehen. Also wir reagieren, wir können häufig nur auf bestimmte Stimuli hin bestimmte Wissenstypen abrufen, die uns nicht präsent sind. Wir sind ständig in einer Situation, in der wir bestimmte Relevanzen haben, die Wissen ausgraben und solche Typisierungen ausgraben und die Situation ändert sich und dann kommen andere Typen in den Vordergrund des Bewusstseins. Ja? Die Idee ist, dass das im Gedächtnis praktisch in einer Art von Erfahrung sedimentiert sind oder von Typen sedimentiert sind und dass wir natürlich sehr viel aus den Medien, aus dem, was wir lesen, aus dem, was ständig unsere Wirklichkeit stabilisiert im Grunde, heranziehen, um wechselseitig zu interagieren, um uns zu verständigen, um uns zu unterhalten, um Vorträge zu halten und so weiter. Sinnkonstitution im individuellen Bewusstsein in diesem Sinne, das ist dann der erste Punkt. George Herbert Mead, der über das Diskursuniversum gearbeitet hat, ein US-amerikanischer Pragmatist Anfang des 20. Jahrhunderts, der hat sehr viel stärker als Schütz herausgearbeitet, wie im Grunde im Sozialisationsprozess diese Fähigkeit zur Symbolnutzung, zur Zeichennutzung, zur Wissensnutzung, wenn Sie so wollen, aufgebaut wird. Und zwar interaktiv aufgebaut wird. Für ihn ist Bewusstsein eine soziale Struktur, so nennt er das. Ja. Dass wir überhaupt ein Bewusstsein aufbauen und reflexiv darauf zugreifen können, dass wir so etwas, eine Vorstellung haben von Gedanken in unserem Kopf, das ist ein soziales Phänomen. Das ist mir wichtig, das zu betonen, weil für die Soziologie von Anfang an im Grunde das Subjekt niemals ein außergesellschaftliches Subjekt ist, sondern immer ein gesellschaftlich konstituiertes, auch in seinen Denkverhältnissen gesellschaftlich konstituiertes. Wenn wir diese beiden Grundlagen haben, also diese Sinnkonstitution und dann diese Bewusstsein als soziale Struktur, das im Sozialisationsprozess aufgebaut ist, dann sind das die beiden Grundlagen, auf die sich Berger und Luckmann stützen, um ihre Theorie der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit zu entwickeln, wo sie sagen, zum einen, es gibt so etwas wie einen Prozess der Entstehung von Typisierung, der relativ zufällig erfolgt. Es gibt dann so einen Prozess von Objektivierung in Zeichen, in Symbolen. Es gibt einen Prozess der Institutionalisierung, das heißt der Aufdauerstellung, und es gibt einen Prozess der Legitimation von solchen institutionellen Denkstrukturen, wenn Sie so wollen. Sprache ist für Sie sozusagen das grundlegende Wissensverhältnis zur Welt. Also Sprache ist das grundlegende Wissenssystem, mit dem wir der Welt begegnen. Und Sprache korrekte Sprache ist natürlich auch an Legitimation gebunden, ja, und im Schulunterricht wird das ja zum Teil vermittelt. Bei Berger und Luckmann ist diese Theorie der Institutionalisierung der Moment, wo es darum geht, oder der Punkt, wo es darum geht, zu sagen, wie wird eigentlich ein gesellschaftlicher Wissensvorrat aufgebaut und stabilisiert und weitergegeben? Denn die Frage der Legitimation stellt sich eigentlich erst dann, wenn es sozusagen an Dritte weitergegeben werden soll. Ja? Wenn begründet werden muss, warum so und nicht anders. Im zweiten Punkt Ihres Buches, da sprechen Sie dann von den Sozialisationsprozessen, mit der wir das dann subjektiv internalisieren, also durch die wir sozusagen in die Lage versetzt werden, dieses Wissen zu nutzen, auf diese Wissensschemata zurückzugreifen. Soziale Kollektive sind, so kann man das nochmal zusammenfassen, und so ist es im Grunde nach meinem Dafürhalten schon am Anfang dieser Position im symbolischen Interaktionismus formuliert, Kommunikationsgemeinschaften, die Diskursuniversen konstituieren. Diskursuniversen sind Universen von Symbolen, von Zeichen, die auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen liegen. Ja? Ich habe vorhin gesagt, die Linguistik ist ein eigenes Diskursuniversum, wenn Sie so wollen, in diesem Verständnis. Die Soziologie ein anderes. Innerhalb der Soziologie könnte man sagen, dass die Systemtheorie ihr eigenes Diskursuniversum konstituiert und die Rational-Choice-Theorie ihr anderes sozusagen. Im Rahmen bestimmter geteilter gemeinsamer Grundlagen, die das Ganze immer noch zum Diskursuniversum der Soziologie gehören lassen. Und das Ganze wiederum gehört zu einem oder ist Bestandteil, ist Element größerer, umfassenderer Diskursuniversen. Die sind natürlich nicht gegeneinander abgrenzbar, mehr in dem Sinne, dass Deutschland ein Kollektiv wäre, was man in seinen Wissensbeständen abgrenzen kann gegen andere. Das war vor 100 Jahren schon so, dass diese Idee des Diskursuniversums im Grunde als Welthorizont, also als globaler Horizont verstanden worden ist und nicht mehr als etwas, was jetzt nur eine kleine Stammesgesellschaft oder eine bestimmte Nation betrifft. Obwohl die Prägungen von Nationen natürlich immer noch eine Rolle spielen. So viel vielleicht zu Grundlagen und einigen Grundargumenten. Den Vorschlag, den ich machen möchte oder gemacht habe, ist dann im Grunde zu sagen, wir haben mit dieser wissenssoziologischen Perspektive, und das ist eine spezifische wissenssoziologische Perspektive. Es gibt eine systemtheoretische Wissenssoziologie, die würde das völlig anders, nicht völlig, aber anders thematisieren. Es gibt eine vielleicht marxistische Wissenssoziologie, die das anders thematisieren würde. In dieser wissenssoziologischen Tradition ist dann entstanden in Deutschland die hermeneutische Wissenssoziologie, die sich nun sehr stark konzentriert hat auf eine Ebene von Wissensanalyse, die sehr die Alltagswirklichkeit betraf oder die Lebenswelt des Alltags betraf. Das heißt, man hat untersucht, die Heimwerker oder Bodybuilding-Studios oder auch Polizisten bei der Arbeit, wie klären die ihre Fälle so? Welches Wissen bauen die auf über mögliche Täter und wie erkennen die sie am Gang sozusagen? Welche Alltagstheorien bauen die auf? Das war im Grunde oder ist bis heute eigentlich die dominierende Ausrichtung dieser hermeneutischen Wissenssoziologie gewesen, während diese andere Seite der Institutionen und der institutionellen Deutungsaufbauten und Prozesse im Grunde vernachlässigt worden ist. Und dafür schlage ich vor, genau hier diesen Diskursbegriff in der Wissenssoziologie zu nutzen und einzusetzen und zu sagen, dieser Aufbau von gesellschaftlichen Wissensvorräten, Wissensverhältnissen auf einer institutionellen, organisatorischen Ebene, das ist genau der Punkt, für den sich der Diskursbegriff eignet. Das heißt, das, was beispielsweise Schütz kollektive Wissensvorräte genannt hat, das sind Wissenselemente, Wissenssysteme, die in Diskursen aufgebaut werden, die diskursiv prozessiert werden in Gesellschaften und die gewissermaßen einen institutionalisierten Charakter gewinnen, die so etwas aufbauen wie eigene Ressourcen, eigene Ausbildungsgänge, eigene Sprecherpositionen und so weiter, die aber gleichwohl, das ist mir wichtig, gleichwohl immer der Akteure bedürfen, die sie sozusagen realisieren oder die sie auch verändern. Ja, es gibt nicht, es ist ein schwieriges Verhältnis zwischen den Diskursen als Prozessen der Stabilisierung oder Veränderung von Wissensverhältnissen auf der einen Seite, die immer eine Art emergente Struktur bilden, also sind nicht unter der Kontrolle von einzelnen sozialen Akteuren. Einerseits aber dennoch zu sagen, sie bedürfen dieser sozialen Akteure. Es gibt sie nicht ohne soziale Akteure, die eben tatsächlich Texte produzieren und Aussagen produzieren und sich streiten über Deutungen und Interessen einbringen und kämpfen um Deutungen. Das möchte ich versuchen, jetzt noch etwas genauer durch ein paar Begriffe Ihnen vorzustellen. Also die wissenssoziologische Diskursanalyse, so habe ich das in dem Buch dann formuliert, untersucht gesellschaftliche Konstruktion oder diskursive Konstruktion der Wirklichkeit auf der Ebene von kollektiven Akteuren, Organisationen, institutionellen Feldern. Sie fragt nach Strukturen, Strukturierungsprozessen, symbolischer Ordnung, Wissensordnung, nach Regeln von Deutungspraxis und Rolle sozialer Akteure, aber auch nach materialen Objektivierungen und Folgen von Diskursen. Ich habe versucht, das über ein paar Begriffe weiter aufzuschlüsseln. Ein Diskurs kann man begreifen als eine strukturierte Art und Weise des Zeichengebrauchs oder der Wissensproduktion, der eine spezifische Ordnung oder Strukturierung, symbolische Strukturierung der Welt vornimmt. Das heißt, Wirklichkeit in einer bestimmten Weise konstituiert und vielleicht andere Konstitutionen dieser Wirklichkeit angreift oder destabilisiert. Dabei gehen Sprache und Wissen ein enges Verhältnis ein. Es ist eine strukturierte und eine strukturierende Struktur. Diese Vorstellung oder dieser Begriff ist entnommen im Vokabular von Pierre Bourdieu, der so den Habitus kennzeichnet. Strukturierte und strukturierende Struktur, das bedeutet, dass Diskurse einerseits das Ergebnis von Strukturierungsprozessen sind. Wenn wir die Soziologie als einen Diskurs nehmen, dann kann ich historisch rekonstruieren, wie bestimmte Argumentationsweisen, bestimmte Verknüpfungen von Wissenselementen ausgeschlossen werden am Anfang der Disziplinengründung über Jahrzehnte hinweg. Und andere sozusagen als legitime beibehalten werden, wie sich nach und nach eine institutionelle Struktur aufbaut, die einen soziologischen Diskurs identifizierbar macht und sozusagen wie diese Struktur aufgebaut wird historisch und wie sie auf der anderen Seite dann die weitere soziologische Aussagenproduktion strukturiert, vorstrukturiert beispielsweise. Das ist damit gemeint. Diskursive Ereignis. Das ist etwas, damit bezeichne ich im Grunde das für sich genommen einfache und banale Aussageereignis. Ja. Ein diskursives Ereignis ist so ein Vortrag einer solchen Tagung beispielsweise. Ja. Es ist nicht ein besonderes Ereignis, darum geht es mir, nicht ein besonderes Ereignis, was einen Wendepunkt markiert in einem Diskurs, diesen Gebrauch gibt es auch, sondern ein diskursives Ereignis ist für mich der Begriff, um zu sagen, aus welchen einzelnen Bausteinen besteht eigentlich ein Diskurs oder wo tritt er in Erscheinung, wenn Sie so wollen. Ja? Und der Begriff Diskurs selber ist nach meinem Dafürhalten eigentlich nichts weiter als eine Hypothese über einen Zusammenhang von solchen diskursiven Ereignissen oder von Aussageereignissen. Ja? Eine Hypothese, die wir annehmen müssen, damit wir Daten zusammenstellen können und das einen Diskurs nennen. Dann müssen wir eine Annahme haben, dass sehr disparate Aussageereignisse oder diskursiven Ereignisse einen Zusammenhang haben, einem gemeinsamen Muster folgen. Insoweit tritt eigentlich ein Diskurs nur in einem diskursiven Ereignis tatsächlich in der Realität in Erscheinung. Ich habe das in einem Buch versucht, mal in so ein paar Grafiken zu machen. Die Diskursforschung insgesamt, die soziologische, leidet darunter, dass sie wenig Visualisierung versucht. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich habe das hier an dem Beispiel versucht zu sagen, die Diskursstruktur und das diskursive Ereignis, in dem sozusagen der Diskurs manifest aktualisiert, realisiert wird. Zwischen gibt es sozusagen eine permanente Wechselbewegung in der Zeit. Ja. Es ist nicht ein völlig stabiles und einseitig determiniertes Verhältnis Und deswegen stehen hier auch Akteure dazwischen, die instruiert werden durch das, was ein Diskurs vorgibt, durch die Regeln beispielsweise, die das interpretieren, die das irgendwie mehr oder weniger flottierend nutzen, ja? Mehr oder weniger kreativ nutzen, manchmal um den Preis aus dem Diskurs hinausgeworfen zu werden, wenn sie die Kreativität überziehen, sozusagen. Also versucht der Zusammenhang von Diskursen und diskursiven Ereignissen in dieser Form zu thematisieren. Im Zeitverlauf habe ich erst mal versucht, hier zu sagen, gut, wir haben so etwas wie eine Debatte über Klima und die besteht nun aus zahlreichen diskursiven einzelnen Mikroereignissen, die gleichzeitig stattfinden in Volkshochschulkursen, an Vorträgen über das ganze Bundesgebiet verteilt, wenn wir jetzt den deutschen Sprachraum nehmen. Die finden zeitgleich statt, die finden sukzessive statt, nacheinander im Verlauf einer Woche. Und alles das zusammen ist ja der Diskurs eigentlich, den wir in den Blick nehmen. Das heißt, ich habe versucht, das so mal zu strukturieren und zu sagen, wir haben diese Diskursebene oben und wir haben die diskursiven Ereignisse von D1 und so weiter bis DX. Und wir haben Akteure, die in bestimmten Sprech- und Rede- und Handlungspraktiken diese Diskurse aktualisieren und transformieren. Das Ganze beginnt nicht an einem Punkt Null, das soll damit nicht sozusagen signalisiert werden oder suggeriert werden, sondern wir machen, wenn wir Diskurs analysieren, ja immer einen gewissen historischen Schnitt und sagen, da müssen wir mal anfangen. So, und das ist schwieriger, wenn man nicht große historische Zeiträume in den Blick nimmt, sondern nur die Gegenwart, wie die Soziologie das häufig tut. Ja. Der Versuch zu sagen, so entfaltet sich das eigentlich im Zeitverlauf oder so entwickelt sich das. Und das kann man auch sehen als eine langsame Verschiebung. Ja. Wenn Sie angucken, ich werde nachher noch auf einen Begriff, dessen Deutungsmuster kommen, das Deutungsmuster Risiko beispielsweise, das in der Bundesrepublik sehr prominent ist. Riskante Technologien, Atomtechnologien sind riskant, Finanzmärkte sind riskant, das kann alles hochgehen, explodieren und so weiter. Das kommt irgendwann in den 70er Jahren sozusagen in öffentliche Diskurse hinein und vorher ist es da eigentlich nicht präsent. Und es verändert sozusagen etwas, einen Diskurs über Umweltthemen beispielsweise. Ja? Und das ist im Zeitverlauf etwas Neues, was hinzukommt, ohne dass dadurch ein völlig neuer Diskurs entstanden ist. Eine dritte Unterscheidung, die ich dann noch gemacht habe, ist die zwischen Spezialdiskursen und öffentlichen Diskursen. Und damit hing zusammen, dass es eigentlich in dieser US-amerikanischen Tradition des symbolischen Interaktionismus immer um öffentliche Diskurse ging, in öffentlichen Arenen, um Debatten über Problemdefinitionen, während in der Foucault'schen Tradition sehr stark wissenschaftliche Disziplinen in den Blick genommen worden sind, Spezialdiskurse oder Spezialarenen, wenn Sie so wollen. Und ich war nie sehr glücklich mit dem Begriff Interdiskurs, wie ihn Jürgen Link vorgeschlagen hat, und der definiert, Interdiskurs ist ein Diskurs. Wie? Und dann habe ich mich immer gefragt, warum nennt er das dann nicht gleich Diskurs, sondern warum dieser Begriff Interdiskurs? Und dann kann man verschiedene Interdiskurse unterscheiden. Ich habe versucht, stärker mit dieser Unterscheidung von Spezialdiskursen und öffentlichen Diskursen zu arbeiten und zu sagen, wir haben dann Diskursformationen, Spezialdiskurse auf unterschiedlichen Ebenen, und das muss man bei der Analyse immer so in den Blick nehmen, wo bewegt man sich eigentlich. Ja? Ich kann die Soziologie insgesamt nehmen oder ich habe hier unterschieden Spezialdiskurse des Rechts oder Wissenschaften, bestimmte Wissenschaften, Naturwissenschaften, Linguistik, Soziologie. Ich kann natürlich da auf eine Ebene drunter gehen und innerhalb der Linguistik, das wissen Sie vielleicht besser als ich, sozusagen die verschiedenen Teildiskurse oder Teilformationen nehmen, die sich mehr oder weniger gegeneinander abgrenzen. Und ich kann schließlich noch weiter gehen auf Ebenen. Ich habe das hier zum Beispiel fürs Klima versucht, so zu verfolgen in dieser rechten Spalte, die Sie sehen, und zu sagen, es gibt dann auch nochmal konkurrierende Diskurspositionen oder Koalitionen innerhalb eines spezifischen Diskurses auf den Ebenen, die wir so in den Blick nehmen. Und das begrifflich klar zu machen, wo wir uns bewegen, das finde ich sehr wichtig. Ich mache noch ein paar Begriffe, möchte ich Ihnen noch erläutern. Ich unterscheide zwischen sozialen Akteuren, Sprecherpositionen, Subjektpositionen, Subjektivierung. was ist damit gemeint? Soziale Akteure, also für die Soziologie und für die Politikwissenschaften und in dem Kontext sind meine Arbeiten entstanden, ist es wichtig, die Existenz von sozialen Akteuren anzunehmen. Ja. Soziale Akteure, nehmen wir die großen Parteien, die wir haben und im Wahlkampf jetzt ein bisschen hilflos beobachten können, diese Akteure existieren gewissermaßen. Ja. Es wird angenommen, dass sie tatsächlich existieren, und zwar außerhalb eines Diskurses. Ja. Wenn ich einen konkreten Diskurs analysiere, dann beispielsweise über die Mülldebatten oder jetzt über Bildung und so weiter, dann klinken sich diese Akteure ein. Ja. Sie übernehmen Sprecherpositionen in den Diskursen. Ja. Und sie können sehr heterogene Sprecherpositionen nehmen. In den Debatten über Müllpolitik, die ich untersucht habe, war die SPD auf allen Feldern zu finden, sozusagen. Ja. Ein sozialer Akteur ist nicht eine konsistente Einheit, die immer die gleiche Diskursposition vertritt, sondern sich je nach Koalitionslage, je nach lokalen situativen Umständen in anderer Weise als Sprecher einbringen kann. Aber ich glaube, es ist hilfreich, dennoch das zu unterscheiden und nicht davon auszugehen, dass nur der Diskurs sozusagen den Sprecher konstituiert und die Sprecherposition konstituiert. Damit würde man alles das, was man in der Soziologie über symbolisches Kapital, über Machtressourcen und so weiter weiß, ausklammern. Ja, das kommt nicht aus dem Nichts, sondern das bringt ein sozialer Akteur gewissermaßen mit ein, wenn er in eine Sprecherposition geht. Subjektposition ist der Begriff dafür, für das, was ein Diskurs nahelegt in seinen Aussagen. Also eine Subjektposition beispielsweise, damit die Umwelt gerettet werden kann, muss jeder Einzelne bei sich anfangen. Ja? Das wäre eine solche Subjektposition, eine Adressatenposition, wo Leute, Menschen, Personen angerufen werden in einer bestimmten Art und Weise. Das nenne ich Subjektposition. Ja? Das heißt, das, was der Diskurs oder was in einem Diskurs, in einer Diskursposition als Adressatenposition und Handlungsaufforderung konstituiert wird. Bei Max Weber die Art und Weise, wie man sich ethisch, asketisch korrekt im Leben verhält. Das wäre sozusagen die Subjektposition. Was dann wiederum soziale Akteure damit machen, inwieweit sie das annehmen oder nicht, das ist die Frage der Subjektivierung, das ist kein Automatismus. Ja? Man kann sich dem in vielfältiger Weise entziehen beispielsweise. Und wenn man untersucht, wie Umwelthandeln im Alltag läuft, dann sieht man, dass natürlich sehr unterschiedliche Reaktionsweisen auf diese Anrufung erfolgen und sehr unterschiedliche Positionierungen. Deswegen der Versuch, das voneinander zu trennen über verschiedene Begriffe und zu sagen, und das war gerichtet im Grunde gegen zu einfache Konzepte von Subjekt und Subjektivierung in der eher an Foucault anschließenden Diskursforschung. Ich habe hier noch den Begriff der Praktiken. Ich will das jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange ausführen, das kann ich vielleicht nachher stärker machen, auch zu sagen, man kann unterscheiden Praktiken, die einen Diskurs tragen, die ihn produzieren, von Praktiken, die in einem Diskurs formuliert werden. Modellpraktiken habe ich das genannt. Ja. Korrekte Mülltrennung wäre eine solche Modellpraxis. Das kann, glaube ich, jeder von Ihnen nachvollziehen. Korrekte Mülltrennung ist eine bestimmte Disziplinierung von Verhaltensweisen, eine bestimmte Routinisierung von Verhaltensweisen. Und davon gibt es aber auch nochmal diskursunabhängige Praktiken. Diskursunabhängige Praktiken, dass ich hier einen soziologischen Vortrag halten kann, hängt damit zusammen, dass ich in der Lage bin, eine Fahrkarte zu kaufen, zum Bahnhof zu gehen, dass es sozusagen Eisenbahnnetze gibt und Informationswege, dass die Post den Brief transportiert und so weiter. Das ist natürlich nicht eine Praxis, die für den soziologischen Diskurs per se wichtig ist. Sie kann es natürlich wichtig werden, wenn beispielsweise direkte Begegnungen durch Internet-Chats ersetzt werden. Dann spielt natürlich eine solche Praxis vielleicht in die Art und Weise des Diskurses hinein. Aber per se, denke ich, sollte man die Existenz von außerdiskursiven oder diskursunabhängigen Praktiken in Rechnung stellen. Dispositive, auch ein sehr ominöser Begriff in meiner französischen Diskussion, auch in der deutschen Rezeption. Als Dispositive habe ich einmal sozusagen das Arsenal oder die Mechanismen bezeichnet der Diskursproduktion. Das heißt Ausbildungsgänge beispielsweise an Universitäten, Bücher, Buchveröffentlichung, Materialisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Dispositive der Weltintervention oder Machteffekte. Beispielsweise, wenn ein grüner Punkt in die Welt gesetzt wird, eine bestimmte Etikettierung, dann ist das sozusagen ein Mittel, ein Mechanismus der Weltintervention, mit der Dinge unterschieden werden und sozusagen zugeordnet werden und Verhaltensweisen hervorgerufen werden. Das sind so einige grundbegriffliche Vorschläge, die ich gemacht habe. Was ich abschließend Ihnen noch vorstellen möchte, sind im Grunde vier Begriffe, die stärker nun bezogen sind auf diese Analyse von Wissen in Diskursen und die Wissensstrukturierung. Das ist ja das Grundthema. Und in der wissenssoziologischen Tradition gibt es einige Begriffe zur Analyse von Wissen in Gesellschaften, an die ich anschließe oder die ich aufgegriffen habe. Der erste ist der Begriff des Deutungsmusters, da werde ich ein bisschen genauer darauf eingehen. Der zweite ist der Begriff der Klassifikation, der dritte die Phänomenstruktur, der vierte sind die narrativen Strukturen. Das alles zusammen habe ich genannt das Interpretationsrepertoire eines Diskurses. Ja. Das heißt, die Wissensbausteine, aus denen er seine Ordnung der Welt konstituiert oder aus der die Ordnung der Welt konstituiert wird. Diese Begriffe haben unterschiedliche Traditionen in der Soziologie. Klassifikation ist bei Emil Durkheim ein sehr wichtiges Thema, schon von Anfang an gewesen. Die Art und Weise, wie die Natur klassifiziert wird, ist bei ihm ein Abbild der sozialen Struktur der Clangesellschaften. Ja? Und sozusagen die Hierarchie der Clangesellschaft ist die Grundlage der Ordnung der Natur. Ja? Und die Hierarchie der menschlichen, der Männer-Frauen-Verhältnisse ist sozusagen die klassifikatorische Grundlage für Natur als weiblich und Gesellschaft als männlich oder ähnliches. Ja? Das heißt, Klassifikationen sind sozusagen von Anfang an eine wichtige Analysedimension für Wissensbausteine. Phänomenstruktur ist ein Begriff, den ich vorgeschlagen habe. Es gibt so ein Äquivalent bei Karl Mannheim, auch ein Klassiker der Wissenssoziologie, der spricht von der Aspektstruktur. Und die Aspektstruktur, das meint nicht, wie ein Phänomen beschaffen ist, an sich, sozusagen für sich genommen, von sich heraus, sondern wie es konstituiert wird, über welche Aspekte es durch soziale Kollektive konstituiert wird. Die Phänomenstruktur ist nicht die Struktur des Phänomens an sich, sondern sie ist die Struktur des Phänomens, wie es in Diskursen konstituiert wird. Ja, das ist damit gemeint. Und narrative Strukturen sind gewissermaßen die Verbindung zwischen den einzelnen Wissensbausteinen, die Art der Geschichte, die erzählt wird, ein Verfall, eine Bedrohung, eine Meisterung, eine Kontrolle und so weiter. Wir können aus gleichen Bausteinen andere Geschichten basteln. Ja? Das ist mit dieser Idee der narrativen Strukturen gemeint. Wir können sozusagen die Krise des Kapitalismus als bewältigte Geschichte erzählen oder wir können sie als noch im nächsten Jahr erst tatsächlich eintretendes Szenario erzählen. Ich möchte auf den Begriff Deutungsmuster noch etwas genauer eingehen. Deutungsmuster, ist ein Begriff, der in der deutschen Soziologie von Ulrich Oevermann vor allem geprägt worden ist im Kontext der objektiven Hermeneutik, der aber eine längere Tradition eigentlich hat in der Wissenssoziologie, auch bei Schütz sich im Grunde schon ähnlich findet. Deutungsmuster, dahinter steckt die Idee, dass wir für bestimmte Handlungsprobleme in unseren Kollektiven, für bestimmte Problemsituationen so etwas entwickeln wie typisierte oder typisierbare Schemata, Deutungsmuster, die gewissermaßen Wissensbausteine in einer bestimmten Art und Weise organisieren. Ich kann das mal an diesem Beispiel vielleicht Ihnen deutlich machen. Ein Deutungsmuster aus dieser Mülldebatte, ich habe das genannt Risiko. Das ist ein Zeitungsartikel aus der Süddeutschen Zeitung gewesen über eine Müllverbrennungsanlage in Augsburg. Und die Idee dahinter ist eigentlich zu sagen, wie wird eigentlich in einem solchen Abschnitt eines Textes eine bestimmte Sinnkonfiguration konstruiert. Und das nennen Teile dieser wissenssoziologischen Tradition ein Deutungsmuster, Risiko. Ja? eine riskante Technologie, eine nicht kontrollierbare, eine prinzipiell nicht kontrollierbare Technologie. Das habe ich als Deutungsmuster Risiko benannt. Ich weiß nicht, ob wir, kann man das dazwischen schalten? Dann könnte ich mal noch ein ganz anderes Beispiel vorlegen, dann wird der Kontrast vielleicht deutlicher. Mal sehen, ob das mit dem Überblenden geht. Drunter.
Pfeile über Pfeile drunter.
Ja.
Ja. Okay. Also vielleicht können Sie es lesen. Das ist aus Frankreich. Endlich saubere Abfälle, Schluss mit den gelblichen Rauchfahnen. Den alten Kaminen entwichen. Es lebe die ultramoderne Verbrennungsfabrik, die beseitigt, ohne zu verschmutzen. Mit dem Vorteil, den Inhalt eines Müllsacks an eine Energiequelle umzuwandeln. Industrielle Betriebssicherheit, Schutz der Umwelt, hohes Verwertungsniveau. Diese Wette haben die Ingenieure und Architekten gewonnen, denen es gelungen ist, so zusammenzuarbeiten, dass sich die Leistungsfähigkeit mit der Schönheit der Form verbindet. Ja. Das ist auch über eine neue Müllverbrennungsanlage eine Aussage. Ja. Und vielleicht wird im Kontrast deutlich zu sagen, wie werden eigentlich einzelne Bestandteile, einzelne Wörter, einzelne Satzaussagen in unterschiedlicher Weise zu einer Deutung verbunden. Und das ist im Grunde die Idee, die mit dem Begriff Deutungsmuster verbunden ist. Die auch ein Deutungsmuster ist ein Muster, was einen bestimmten Deutungsfigur generiert. Und das findet sich in der Debatte über die Krise des Finanzkapitalismus, finden sich Deutungsmuster, Risiko, technische Risiken, diese Ideen ganz ähnlich. Und in unterschiedlichen Umweltdebatten finden sich das und in ganz unterschiedlichen Konfigurationen findet sich dieses Deutungsmuster-Risiko. Mülldeponien. Eine klassische Studie zu Deutungsmuster Mutterliebe hat Yvonne Schütze vorgelegt. Da geht es darum, wie sozusagen über 70 Jahre hinweg gesellschaftliche Vorstellungen von Mutterliebe konfiguriert worden sind. Und diese Deutungsmuster Rekonstruktion ist für mich eigentlich ein zentraler Punkt, um zu sagen, wie kann man eigentlich deutlich machen, jetzt in einer wissenssoziologischen Perspektive, wie Wissen in Diskursen organisiert wird, über welche Deutungsmuster. Und Diskurse sind wesentlich dadurch bestimmt, welche Deutungsmuster sie verknüpfen, in einen Zusammenhang stellen und durch die Art des Zusammenhangs, die sie da herstellen, in diesem Zusammenhang. So, ich glaube, Sie haben es jetzt gelesen. Ja, danke. Gut, ich komme noch zu einigen Schlussbemerkungen. Jetzt funktioniert nicht mehr mein.
Gar nichts
mehr.
Da steht einfrieren. Ich weiß nicht,
was ich. Ah, ja, pardon.
Jetzt
steht
es.
Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, eins zu weit gegangen.
Kann ich dann.
Okay. Ja, einige wenige Abschlusspunkte noch. Also die wissenssoziologische Diskursanalyse begreife ich als eine interpretative Analytik, weil ich glaube, dass, oder meine Position, ich vertrete in der Diskursforschung, ist zu sagen, es ist einmal ein Moment der Zerlegung von Texten, der Aufsplittung von konkreten diskursiven Ereignissen mit einem bestimmten analytischen, theoretisch-konzeptionellen Vokabular. Es ist aber notwendig immer Interpretation, ja, immer Interpretation, die hermeneutisch kontrolliert werden soll. Das ist zumindest die Position, die ich vertrete. Hermeneutische Reflexion bedeutet in der neueren deutschsprachigen Soziologie im Grunde nur, dass man Auslegungsprozesse kontrolliert über unterschiedliche Arten und Weisen, solange man daran festhält, ein wissenschaftliches Unternehmen zu betreiben. Wenn man sozusagen Essayistik macht, muss man das nicht machen, aber wenn ich gewissermaßen eine Aussage über einen Diskurs treffe Und Foucault hat sich ja selber als glücklichen Positivisten bezeichnet, der sozusagen über etwas, was existiert, eine Aussage trifft. Dann muss ich versuchen, diesen Interpretationsprozess zu kontrollieren. Deswegen halte ich daran fest, gegen einige andere Positionen in der Soziologie auch, zu sagen, Diskursforschung ist immer Interpretationsarbeit und sie muss einen hermeneutischen Reflexionsprozess dazwischen schalten. Hermeneutik heißt nicht, in diesem Verständnis, dass es darum geht, eine verborgene Textposition herauszuarbeiten, ja, oder einen Klassenstandpunkt oder etwas Ähnliches. Das ist nämlich zum Teil der Gebrauch des Hermeneutikbegriffs in der französischen Diskussion gewesen. Es ist eine interpretative Analytik, es ist ein Diskurs über Diskurse, der natürlich das, was er behauptet, selber wieder aus einer bestimmten Diskurskonfiguration heraus tut und deswegen seine Untersuchung immer notwendig im Rahmen bestimmter eigendisziplinärer Diskursnormen und Regeln formulieren kann. Es ist ein Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion von Gegenständen, aber es ist eine realistische Perspektive, weil sie annimmt, dass es Diskurse gibt. Sie muss das annehmen, sonst kann sie sozusagen nicht forschen. Es ist zugleich schließlich ein Prozess, der verstehen und erklären will. Das ist in der Soziologie immer ein altes Grundproblem. Verstehen durch den Prozess der Rekonstruktion von Diskursverläufen, der Analyse von Diskursverläufen und erklären in dem Sinne, dass man durch das Verstehen erklären, was abgelaufen ist. Erklären meint nicht Kausalhypothesen bilden. Das ist vor allem für die Politikwissenschaften ein ewiges Problem, weil sie einen anderen Erklärungsbegriff haben. Es ist schließlich mehr als Textanalyse, nach meinem Dafürhalten. Leider ist in der Soziologie, insbesondere auf der Ebene von Abschlussarbeiten, die Tendenz da, sich auf leicht zugängliche, schnelle Corpora, also eine FAZ-CD, DVD eingespielt und schon hat man sozusagen viele tausend Artikel und sozusagen, es lässt sich schnell vom Computer aus bearbeiten. Es ist nach meinem Dafürhalten ein sehr viel umfassenderer Prozess der Textanalyse, Bildanalyse, audiovisuelle Materialien einbezieht, der aber auch Interviews aufgreifen kann und der auf sich in Arenen begibt und beobachtet und Ethnographie und solche Elemente mit aufnehmen sollte, idealerweise. Es wird eigentlich sehr selten gemacht in der Diskursforschung. So. Abschließend zwei allgemeine Bemerkung: Auf der einen Seite beansprucht dieses Programm wissenssoziologische Diskursanalyse ein Problem der Foucault'schen und anderer Traditionen zu lösen, nämlich zum einen sehr wenig methodologisch-konzeptionelle und methodische Schritte zu enthalten und die Kategorie der Akteure zu vernachlässigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versucht sie ein Defizit der Wissenssoziologie in der bundesrepublikanischen Tradition zu beheben, die sich eben auf die bereits erwähnten sehr kleinen Wissensformate konzentriert hat. Und sie will gewissermaßen dafür ein Alternativangebot oder ein erweitertes Angebot vorlegen. Das wird inzwischen angenommen in verschiedenen Disziplinen. Soziologie, Geschichte, Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft sind vielleicht die Hauptdisziplinen. Und in unterschiedlichen Analysen, über die ich jetzt kenne, es gibt vielleicht andere, die ich nicht im Blick habe, Analysen von Umwelt- und Risikodiskursen, Gesundheitspolitik, Satanismus, in den Medien Kompetenz, Begriff und Debatten, Konstruktion von Stadtimages, also Repräsentation von Städten und Vermarktung von Städten, von Familienvorstellungen und von Migrationskontexten, von der Selbstproduktion sozialer Milieus wie der digitalen Bohème oder bestimmter Tanzszenen in deutschen Städten, die Images von sich selber produzieren. In der Analyse auch, wir hatten gestern ja über Wissenschaftsforschung gesprochen, in der politikwissenschaftlichen Konstruktion von islamischen Selbstmordattentätern. Das sind so Anwendungsfelder und Arbeiten, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind. Es hat sich auch ein Netzwerk herausgebildet, WDA, das sich regelmäßig trifft und daran weiterarbeitet. So. Ich danke Ihnen und höre auf an dieser Stelle.